Donau-Eschinger Musiktage vom Südwestrundfunk. Präsentiert von SWR 2.
In knapp einer Stunde geht es los mit den Donau-Eschinger Musiktagen 2019. In der Barsporthalle werden dann das SWR-Symphonieorchester, das SWR-Vokalensemble und die SWR-Big-Band das Festival eröffnen. SWR 2 ist live dabei und überhaupt steht unser Musikprogramm an diesem Wochenende ganz im Zeichen der neuen Musik. 5 Konzerte übertragen wir live. Insgesamt sind wir über 12 Stunden auf Sendung. Mit Konzerten, Gesprächen, Reportagen und weiteren Eindrücken aus Donau-Eschingen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, das Eröffnungskonzert im Video-Livestream zu erleben. Alle Informationen dazu finden Sie auf swrklassik.de. Dort hat die Online-Redaktion ein Donau-Eschingen-Special angelegt. Bevor das Festival gleich beginnt, schauen wir jetzt voraus auf ein ereignisreiches Wochenende. Am Mikrofon ist Michael Rebhahn und bei mir ist Björn Gottstein, seit 2015 künstlerischer Leiter der Donau-Eschinger Musiktage. Björn, bevor wir über das Programm dieses Jahres sprechen, vielleicht eine etwas allgemeinere Frage, die das Kuratieren, das Machen dieses Festivals betrifft. Du leitest die Musiktage jetzt im 4. Jahr. Wie hat sich in dieser Zeit deine Sicht auf dieses Festival entwickelt oder verändert? Was sind da deine Erkenntnisse oder Lernprozesse?
Natürlich lernt man viel, wenn man so ein Festival kuratiert. Und man kann auch zurückblicken und schauen, was hat man verstanden, was hat man nicht verstanden, was hat man geändert, was hat man nicht geändert. Zum einen muss ich sagen, Veränderungen in Donau-Eschingen vollziehen sich langsam. Es ist kein Festival, das man von heute auf morgen umkrempelt und neu definiert, sondern das hat aufgrund des Gewichts und des Alters des Festivals einfach auch ein bestimmtes Momentum, eine bestimmte Schwerkraft oder Trägheit, wie man das auch nennen möchte, sodass man das nicht einfach umkrempelt. So muss ich sagen, sind die Veränderungen, die ich versuche zu vollziehen, auch wirklich Schritt um Schritt und einfach langsam geschehen. Und vollziehen sich nach wie vor langsam. Auch die Planung, wie sich das verändern kann, sind für mich auch in die Zukunft gedacht, über 21, 22, 23. Also eine Öffnung auf außereuropäische Musik hin zum Beispiel ist etwas, das sich jetzt in kleinen Schritten nach und nach vollzieht. Dann habe ich gelernt, wenn ich jetzt so ehrlich sein darf, eine schmerzhafte Erfahrung, dass das Publikum in Donau-Eschingen eigentlich ein eher konservatives Publikum ist. Es gibt eine bestimmte Erwartungshaltung an Donau-Eschingen und die kann man nicht komplett enttäuschen. Es gibt bestimmte Dinge, die haben da ihren Platz und die müssen auch jedes Jahr stattfinden, weil das Festival auch die Rolle spielt von der Rückversicherung sozusagen, dass man sich da findet und sich gegenseitig nochmal bestätigt, was neue Musik eigentlich ist. Und man kann diese Erwartungen nicht komplett enttäuschen. Man muss tatsächlich auch ein großes, opulentes Orchesterstück im Abschlusskonzert haben. Das ist wichtig für das Gefühl, mit dem man nach Hause geht. Ich muss auch sagen, das ist mittlerweile für mein Seelenheil auch wichtig.
Also das heißt, es gibt ganz klar gewisse Konstanten bei den Donau-Eschinger Musiktagen. Was es dagegen seit 2015 nicht mehr gibt, sind übergreifende Themen, die dem Festival vorangestellt werden. Und du hast dich auch in diesem Jahr dazu entschieden, kein Thema zu setzen. Also hat sich diese Offenheit bewährt?
Ja, so ein Thema hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist ganz klar, es schafft eine große Geschlossenheit im Programm. Es lässt sich einfach gut an die Presse vermitteln. Die haben ein Thema. Es richtet das Hören auch auf eine bestimmte, fokussiert das Hören. Also man hat so ein Thema und dann werden die Werke auf dieses Thema hingehört. Also das hat viele Vorteile, aber es hat eben auch den Nachteil, dass man nicht so frei ist bei der Programmgestaltung. Und ich wollte mir, weil es doch ein großes Festival ist und für mich auch eine wirklich große Herausforderung auch immer noch ist, das Festival künstlerisch zu gestalten, nicht durch ein Thema etwas verbauen, sondern wollte eigentlich so viel zulassen wie möglich. Es hat immer wieder den Nachteil, dass die Leute fragen, worum geht's denn in diesem Jahr? Und man kann nicht antworten oder man versucht, rote Fäden zu finden, indem man in das Programm, wie es sich dann entwickelt, was hinein spinnt, aber muss dann feststellen, dass das auch nur halb aufgeht. Also Die Vorstellung ist eigentlich, dass ich bis zum 100-jährigen Jubiläum, das ist 2021, kein Thema setze und danach mit einer gewissen Gelassenheit vielleicht eher in der Lage bin, auch mal wieder stärker auf ein Thema zu fokussieren.
Mhm. Wenn man sich das Festivalprogramm anschaut und dann ja doch ein bisschen nach Themen oder Verdichtungen sucht, fällt auf, dass es eine ganze Reihe von Programmpunkten gibt, die explizit außerhalb des Konzertformats oder außerhalb des Konzertsaals stattfinden. Marco Ciciliani hat zum Beispiel eine Komposition als Computerspiel gestaltet oder Kirsten Rehse bittet das Publikum ins Schwimmbad. Gibt es da den Wunsch nach weniger Formatierung, sag ich mal?
Ja, das stimmt. Diese Formate, die sich außerhalb der normalen Konzertsituation einrichten, gewinnen an Bedeutung. Wir hatten schon immer Klangkunst, aber das, was an Klangkunst in diesem Jahr geschieht, ist doch ein bisschen raumgreifender oder von den Hörstrategien her ein bisschen ungewöhnlicher als sonst. Es steht in einem gewissen Gegensatz zu der Konzertsituation, die ja auch immer noch sehr geschützt stattfindet. Ja. Und ich muss sagen, gerade in diesem Jahr haben wir mit 3 Ensemblekonzerten und 2 Orchesterkonzerten eigentlich eine sehr stabile Konzertsituation. Es wird im Konzertsaal selbst nichts zertrümmert, sondern das, was sozusagen die Konzertsituation herausfordert, geht wirklich an ganz andere Orte. Wohingegen sonst bei der Klangkunst eigentlich Situation war, man geht in die Installation hinein und hört sich ein bisschen um und dann geht man wieder raus zur nächsten Klanginstallation, haben wir diesmal Situationen, wo man sich eigentlich ein bisschen mehr einlassen muss. Also das Computerspiel, da muss man sich auch ein bisschen reinarbeiten, wie sind die Erzählstrategien des Spiels gedacht, wie komme ich zum nächsten Punkt. Bei Kirsten Rehse eine Badehose anziehen, das ist schon wirklich eine große Hürde, die man nehmen muss. Und auch bei Herbert Mohren lässt man sich letztlich auf eine Situation ein, die sehr intim ist und ungewöhnlich. Man muss sich ein bisschen ausklinken aus dem restlichen Festival, um in diesen Hörraum hineinzugeraten. Ich habe das Gefühl, es sind eigentlich viele Komponisten auf der Suche nach neuen Hörsituationen oder neuen Strategien, wie der Klang entsteht und den Weg zum Hörer findet. Und das ist, will ich nicht sagen, das ist ein Thema in diesem Jahr, aber es ist für mich so ein roter Faden. Selbst die Werke im Konzertsaal haben oft bestimmte Strategien in Bezug auf, wie findet der Klang den Weg zum Hörer und wie verwandelt sich der Klang und so weiter. Ich habe das Gefühl, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Diesem Jahr habe ich das Gefühl, es ist sehr fokussiert. Es gibt eigentlich relativ wenig Stücke mit einem extrem politischen Ansinnen oder mit klar gesetzten Themen, sondern ich habe das Gefühl, das Hören und die Entstehung von Klang steht in diesem Jahr so ein bisschen im Mittelpunkt.
Von Kirsten Rehse und dem Schwimmbad war jetzt schon mehrfach die Rede. Neglu heißt ihre Klanginstallation bei den Donaueschinger Musiktagen. Friederike Kenneweg hat Kirsten Rehse besucht und das Entstehen dieser Arbeit beobachtet.
Wie klingen Instrumente unter Wasser? Wie lassen sich Geräusche und Musik dort aufnehmen und abspielen? Wie verändert das Wasser den Klang? Was passiert beim Auftauchen und Abtauchen? Und wie klingt der Moment dazwischen? Mit allen diesen Fragen hat sich die Klangkünstlerin Kirsten Rehse bei der Arbeit an ihrer Klanginstallation Neglu auseinandergesetzt.
Unsere Ohren sind einfach darauf gemappt, könnte man sagen, dass sie sich räumlich orientieren können durch Schall, der durch Luft übertragen wird. Und alle unsere Ortungen und Distanzerfahrungen und räumliche Erfahrungen, die ja auch wirklich einen Großteil von der Atmosphäre, auch von einem Klang ausmachen, sind eben dadurch bestimmt. Und das alles ist quasi unter Wasser durcheinander gebracht, weil der Schall da viermal schneller sich bewegt und dadurch das auch nicht mehr passt mit der Ortung.
Der Ort, den Kirsten Rehse für ihre performative Installation für Trompete, Unterwasserklang und verschwommene Aktionen gefunden hat, ist das Schwimmbad der Reha-Klinik Sonnhalde auf dem Schellenberg in Donaueschingen.
Das ist ja ein kleines Reha-Bad. Das liegt quasi ja auch überhalb von Donaueschingen und man hat einen ganz wunderbaren Blick auf diesen Hügel, der dann auch auf Donaueschingen runterschaut.
Das Besondere? Die Besucher sollen in Badebekleidung erscheinen und auch selbst ins Wasser gehen, sodass sie ganz unmittelbar den Klangveränderungen unter und über dem Wasser nachgehen können.
Ist schon die Idee, dass man eben schwimmt, sich im Wasser aufhält und auch mit den Ohren unter Wasser hört. Und dafür gibt es eben unterschiedliche Lautsprecher unterschiedlicher Größe, die da installiert werden. Und ich werde das jetzt so machen, dass da einige Lautsprecher schwimmen. Schweben ist ganz interessant. Es gibt einen schönen englischen Begriff Floating, für den es eigentlich keine deutsche Entsprechung gibt. Und eigentlich geht es genau auch um dieses Floating, ja, dass man sich so in so einem anderen Zustand befindet, der eigentlich im Wesentlichen damit zu tun hat, dass man ganz anders hört unter Wasser.
Wie sich die Besucher durch die Installation bewegen, ist ganz ihnen überlassen. Jeder kann sich einen eigenen Weg durch die Komposition suchen, die mal über und mal unter der Wasseroberfläche erklingt. Dass hier der Klang so dezentral ist, stellt für Kirsten Riese selbst eine große Herausforderung dar und bietet gleichzeitig ein spannendes Experimentierfeld.
Das ist auch wirklich dann die Schwierigkeit, wo master ich jetzt eigentlich noch meine Spuren, weil wo soll ich stehen, um das zu tun, ja, um zu sagen, so will ich es jetzt hier hören. Und das ist ja total extrem. Ich müsste ja gleichzeitig im Wasser und außerhalb des Wassers sein und im Wasser auch noch an verschiedenen Stellen und so. Das geht eigentlich gar nicht. Und das ist natürlich auch sehr spannend, was da passiert, wenn man einfach das ein bisschen auch der Situation übergibt und dem Raum übergibt.
In Rieses Komposition kommen ganz unterschiedliche Klangschichten zum Einsatz. Eine davon entwickelte sie aus den Besonderheiten des Instrumentalklangs unter Wasser. Zum Beispiel aus den Glissandi, die sich ergeben, wenn man Instrumente unter Wasser bewegt. Die so hervorgerufenen Frequenzen treffen in unterschiedlichem Tempo auf das Unterwassermikrofon.
Das heißt, sie kommen nicht kompakt an als Klang, sondern so hintereinander und dröseln sich quasi so auf. Ich gebe es immer so gleich. Und das habe ich auch aufgegriffen und transformiert.
Eine besondere Rolle in Neglu spielt die Trompete, da sich ihr Klang besonders gut im Wasser überträgt. Trompetenklänge werden mit Hilfe der Lautsprecher ins Wasser, aber auch in den Raum eingespielt. Ein Trompeter ist live vor Ort im Schwimmbad dabei und bringt durch seine Aktionen die Klangwelten über und unter Wasser zusammen.
Die bewegen sich dann auch irgendwann mal ins Wasser und machen da was und spielen dann auch noch mit Instrumenten, also dass sich da eben auch das verbindet, was man unter Wasser hört und was man sonst noch erlebt im Raum.
Thank you.
Eine weitere Klangschicht von Ne Glu entstand aus der Arbeit mit Fragmenten aus ganz unterschiedlichen musikalischen Zusammenhängen. Zum Beispiel improvisierte Kirsten Reese über das Klavierstück La Cathédrale engloutie von Claude Debussy.
Daraus entstand dann wieder eine Trompetenmelodie, die klingt so im weitesten Debussy-ig, aber Debussy-ig klingt es auch deswegen, weil es halt ja, pentatonische Sachen zum Teil sind. Es klingt dann auch zum Teil eher wieder wie Jazz, das verbindet sich dann wieder mit Trompete.
Die Herkunft der Musikfragmente ist durch Reeses Bearbeitung nicht mehr eindeutig erkennbar, auch wenn sich eine verschwommene Ahnung davon transportiert, woher sie stammen.
Man soll schon das Gefühl haben, ist das Musik oder ist das jetzt komponiert oder aus welcher Zeit kommt das oder ja, von wem kommt das eigentlich? Weil mich auch interessiert, wie bestimmte Musiken auch vergessen werden oder eben also wirklich auch abtauchen und auch wieder auftauchen.
Friederike Kenneweg über die Klanginstallation Ne Glu von Kirsten Reese. Bis Sonntag um 17 Uhr ist diese Arbeit in der Reha-Klinik Sonnhalde in Donaueschingen zu erleben. Eine weitere installative Arbeit führt in diesem Jahr an einen anderen ungewöhnlichen Ort, in die Bar des Windham Garden Hotels in der Nähe des Donaueschinger Bahnhofs. Donauparadies heißt die Arbeit von Michael Rauter, die dort ihren Raum gefunden hat. Und Music for Hotel Bars heißt das Projekt, das hier eine Fortsetzung erfährt. Seit Juni 2018 wurden bereits mehrere Hotelbars in Berlin zu Klangräumen. Leonie Reinecke war bei einer dieser Veranstaltungen dabei.
Bei einem Rundgang durch Berlins erstes Luxus-Boutique-Hotel, wie es sich selbst nennt, fallen vor allem die hochpreisigen Getränke, die durchdachte Einrichtung und die teils etwas zu aufgebrezelten Besucher auf. In der Bar des Hotels herrscht Hochbetrieb. Viele Menschen scheinen neugierig auf die Veranstaltung zu sein. Sind Sie hier für die Bar oder für die Musik?
Eigentlich für die Musik.
Ich kam wegen der Musik. Und mir gefällt die Bar.
Ich gehe ganz gerne in Berlin ab und zu in Hotelbars und habe diese Reihe verfolgt. Im Berliner Tagesspiegel wurde das angekündigt, dass die jetzt hier in bestimmten Hotels diese Veranstaltungsreihe machen mit der Musik. Und ich finde, das harmonisiert gut. Passt.
Nach etwa 3 Stunden ist noch immer nicht ganz klar, was die Essenz der Performance ist. Denn der Geräuschpegel erlaubt es kaum, sich länger als ein paar Sekunden auf die Klänge zu konzentrieren. Dieses in den Hintergrund treten der musikalischen Darbietung ist allerdings ein zentraler Bestandteil des Konzepts. Der künstlerische Leiter Bastian Zimmermann erklärt, weshalb ihn gerade die Hotelbar als Konzertort fasziniert.
Es ist irgendwie das verlängerte Wohnzimmer vom Hotelzimmer oben oder so. Ne? Da sitzt man noch so ein bisschen, dann geht man ins Bett oder so. Und naja, und dann steht dann da sehr oft natürlich auch ein Flügel und manchmal wird er bespielt oder eine kleine Band ist da oder so. Und da habe ich dann gemerkt irgendwann, dass die Hotelbar einfach ein genuin musikalischer Ort ist. Und zwar einer der wenigen genuin musikalischen Orte eigentlich so in der Gesellschaft. Neben dem Konzert und dem Salon, den es aber eigentlich jetzt auch nicht mehr so gibt, wo Musik erwartbar ist und wo es ein spezifisches konventionelles Verhalten dazu gibt. Im Konzert wäre es halt still sein und klatschen. Und in der Hotelbar kann man aber da sitzen, man kann reden, man kann trinken, man kann whatever tun im gewissen Rahmen und trotzdem der Musik lauschen. Also die Leute kommen auch wegen der Musik dahin. Und das fand ich irgendwie spannend. Also dieses Thema der Hintergrundmusik, die den Vordergrund mal treten kann, aber auch wieder zurückgehen kann und keiner hat ein Problem damit und wie man damit spielt, künstlerisch und so weiter. Und daraus ist dann so dieses Konzept entstanden, natürlich mit so Anleihen an die Titel von jetzt Brian Eno mit Music for Airports, zu sagen, okay, Music for Hotel Bars.
Die Komponisten, die an der Konzertreihe beteiligt sind, kommen nicht aus dem Sektor der kommerziellen Musik, sondern bewegen sich eher im Bereich der zeitgenössischen Kunstmusik. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch erscheinen mag, ist doch eine ganz bewusste Setzung, erklärt Bastian Zimmermann.
Das fand ich erstmal die interessanteste Spannung, mit der ich jetzt begonnen habe, zu sagen, also die, die quasi eigentlich Konzertmusik schreiben in irgendeiner Form, wo man, sag ich mal, konzentriert zuhört und sei es auch, dass man auf dem Boden liegt und zuhört oder so, ne? Die damit zu beauftragen, darüber nachzudenken, was es künstlerisch heißen könnte, Hintergrundmusik zu machen und eine Gruppe von Menschen, die mit einer Atmosphäre auszustatten oder diese Atmosphäre auch in Bewegung zu kriegen, wie man eine Situation lenken kann und so weiter. Also das sind alles künstlerische Themen, die zum Beispiel im Performance-Bereich schon lange gang und gäbe sind, wo ich dachte, das wäre mal spannend, das im Bereich zeitgenössischer Musik zu versuchen.
Ob man sich beim Versuch des Hinhörens von der Geräuschkulisse der Bar gestört fühlt oder doch eher beim Cocktailtrinken von der eigentümlichen Musikperformance, liegt sicher im Auge des Betrachters. Aber möglicherweise geht es hier auch weniger um die Frage, wie geeignet die Musik für eine Hotelbar ist, als vielmehr um das Wagnis, das mit einem solchen Projekt eingegangen wird. Den bereitwilligen Schritt nämlich, zeitgenössische Kunst in einen Kontext von Kommerz und Eventkultur zu überführen.
Hotelbars sind ja Teil von Hotels, das sind Dienstleistungswelten, das sind Luxuswelten meistens und sind so ein Aspekt oder so ein Teil unserer Gesellschaft, wo man vielleicht überhaupt erstmal gar nicht dran denken würde, dass man jetzt irgendwie sich damit auseinandersetzt. Aber ich fand tatsächlich so diesen Aspekt von Service extrem spannend. Und sich dann zu fragen, Musik als Service für einen Raum, der ein bestimmtes Interieur hat, ein bestimmtes Design, vielleicht in irgendeiner Form von bestimmtes Cluster an Menschen oder so, wie kann ich mich darin verhalten? Gesellschaft wird, sag ich mal, immer weiter funktional ausdifferenzierter. Man kann alles heutzutage als Service irgendwie kaufen, buchen. Sonst wie Music for Hotel Bars könnte auch ein Streaming-Dienst sein, den Hotelbars sich downloaden können oder so. Ne? Und damit spielt das Projekt, dass es sich quasi so hineinwurstet in ein bestehendes gesellschaftliches System und guckt, wie es da vorankommt, wie man darin ein Statement machen kann, wie man für Leute vielleicht arbeitet, aber trotzdem seine Kunst oder so noch darin unterbringen kann. Das finde ich einfach ein sehr spannendes Metier, von dem aus viele Themen sich ergeben, die, sag ich mal, für den Kunstdiskurs, Musikdiskurs, glaube ich, sehr relevant sein können.
Glauben Sie, dass diese Umgebung hier, die Hotelbar, dass das dieser Form von Musik und dieser Konzertveranstaltung gut tut?
Das glaube ich auf jeden Fall. Wenn man einmal mal drin ist, schaut man auch mal so die anderen Räumlichkeiten.
Das würde ja,
überlegt sich, ob man vielleicht hier mal nächtigt oder so. Das glaube ich schon, wenn man schon mal so da ist.
Aber das würde jetzt bedeuten, die Musik tut eher dem Hotel gut und nicht die Hotelbar der Musik, oder?
Das könnte so sein.
Das könnte so sein.
Leonie Reinecke über die Music for Hotel Bars, ein Projekt, das nach mehreren Veranstaltungen in Berlin morgen Abend im Windham Garden Hotel in Donaueschingen Station macht. SWR 2 Donaueschinger Musiktage 2019. Björn Gottstein, der künstlerische Leiter der Musiktage, ist bei mir im Studio. Björn, lass uns einen Blick auf die beiden Orchesterkonzerte werfen. Auf das Eröffnungs- und das Abschlusskonzert. Über das Eröffnungskonzert wollen wir nicht zu viel verraten. Es wird ja gleich live zu hören sein. Nur so viel, es gibt da eine Weltpremiere im doppelten Sinne. Ein Stück von Simon Steen Andersen wird uraufgeführt, Soweit so normal in Donaueschingen. Aber das Stück bringt zum ersten Mal das SWR Symphonieorchester, das SWR Vokalensemble und die SWR Big Band zusammen. Was hat Simon Steen Andersen da komponiert?
Das Stück von Simon Steen Andersen ist eigentlich eine große Hommage an den Rundfunk. Also eigentlich ist es eine Liebeserklärung an die europäischen Rundfunkanstalten. Und die schlägt sich auf zweierlei Weise nieder. Das eine ist, dass er eben die drei Klangkörper, die wir haben, in einem Stück zusammenfasst. Das andere ist, dass er auch zurückblickt und mit den Bildern aus dem Fernseharchiv arbeitet. Und alle diese Ensembles haben Vorläufer. Also die SWR Big Band hieß mal Südfunk Tanzorchester. Und so gibt es im Archiv sehr schöne, mit einer bestimmten Patina versehene Aufnahmen, wo man eben dieses Tanzorchester in so einem Stile der 60er Jahre mit Glitzerrevers und so weiter sieht, die auch eine gewisse, ja, humorvolle, heitere Note haben, muss man so sagen. Und das, was Simon Steen Andersen jetzt macht, das ist das Spiel zwischen diesen verschiedenen Ebenen. Er erzählt mit den alten Bildern, den neuen Bildern und hat Dirigenten von 1960, die dann aber scheinbar das Orchester von heute dirigieren und so weiter und so fort. Es sind sehr vertrackte, verspielte Situationen, die er herstellt, so dass man auch etwas lernt über, wie sich die Musik verändert hat. Ja, allein der Habitus der Musiker, wie gehen die auf die Bühne? Wie haben die ihre Haare gestylt? Das sind alles Dinge, da lernt man auch viel darüber, wie kurzlebig selbst sowas wie eine Orchestermusik ist, wenn man mal schaut, wie die Inszenierung davon funktioniert.
Ja, die Inszenierung des Orchesters ist ein gutes Stichwort. Die österreichische Komponistin Eva Reiter hat für das Abschlusskonzert am Sonntag ein Stück geschrieben, in dem das Orchester ganz anders als gewohnt in Erscheinung tritt. Hören wir erst einmal einen Ausschnitt aus den Proben zu Wächter, so ist der Titel dieser Komposition. Ein Ausschnitt aus den Proben zu Wächter von Eva Reiter. Man hört hier Flöten, einen Chor und eine weitere klangliche Ebene, die man erst einmal nicht so richtig einordnen kann. Die Quelle dieses Klangs ist das SWR Symphonieorchester, allerdings in einer besonderen Besetzung, nämlich als Rohrorchester. Was hat das damit auf sich?
Das Rohrorchester. Also, ich glaube nicht, dass es ein anderes Orchester auf der Welt gibt, mit dem man dieses Stück hätte machen können. Dass ein deutsches A-Symphonieorchester hingeht und sagt, ist okay, wir legen unsere Instrumente beiseite, wir sind jetzt nicht Geiger, Flötist oder Xylophonspieler, sondern wir spielen alle nur Rohre, ist schon mal total außergewöhnlich. Was genau geschieht, ist, dass alle Orchestermusiker Instrumente spielen, die Eva Reiter selbst gebaut hat. Und die bestehen tatsächlich aus PVC-Rohren, die Eva Reiter im Baumarkt gekauft und sich hat zuschneiden lassen und in denen sie eine kleine Membran eingebaut hat, eine kleine Stimme. Wenn man reinpustet, entsteht ein sehr obertonarmer Klang, ein bisschen Blockflöten ähnlich, noch ein bisschen unstabiler vielleicht, luftiger. Und davon hat sie 180 Röhren, 60 Musiker, jeder hat 3. Das heißt, sie kann damit auch richtig komponieren und gestalten. Und das Orchester spielt auf diesen Instrumenten, die pusten rein, die schwingen die auch in der Luft, auch dann geben die einen Klang von sich, die benutzen die auch auf eine perkussive Art und Weise. Es gibt eine ziemlich feine Palette an Klängen. Natürlich muss das Orchester das jetzt in den Proben erlernen, diese Instrumente zu spielen. Und dann hat man, wie ich finde, klanglich etwas wirklich Einzigartiges und aber auch von der Bühnensituation her was unglaublich Bewegendes. Also schon fast theatral, es ist fast was von einem Ballett oder von einer Inszenierung. Und eben auch mit diesen billigen, poveren Instrumenten bekommt es natürlich, da ist das funkelnde Symphonieorchester, ja, mit seinem tollen Klang. Das hat man in den Stücken davor gehört. Und dann kommt Eva Reiter. Und plötzlich ist der Klang verkümmert auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist für mich natürlich irgendwie auch eine Art von Zeichen, also Signal oder zumindest eine Mahnung vielleicht an, was ist der eine Klang wert und was ist der andere Klang wert. Nicht, dass die gegeneinander ausgespielt werden müssen oder dass man die wirklich bewerten muss. Aber ja, ich glaube, man kann es auch als Signal oder Zeichen verstehen.
Als Signal für die Orchester? Also in dem Sinn, dass sie sich von Fall zu Fall auch anders denken müssen?
Wenn ich jetzt frage, wie weit müssen wir das Orchester hinterfragen, herausfordern, dann würde ich sagen, dieses Stück geht eigentlich einen Schritt zu weit, weil es eine Form von Auflösung suggeriert, die man am Ende so ja eigentlich nicht unbedingt wollen kann. Viele, viele Stücke verlangen von den Musikern, dass sie Dinge machen, die sie vorher nicht gemacht haben. Sei es ungewöhnliche Spieltechniken, seien es Nebeninstrumente, dass man mit Styropor aneinander kratzt oder auch mal ein Weinglas spielt. Das ist ja nichts Außergewöhnliches mehr. Und immer geht es darum, das, was historisch gefestigt ist, zu erweitern, aufzulösen. Aber sozusagen immer in der Sicherheit, dass das historisch Etablierte auch immer noch bleibt. Klar ist auch, dass diese Infragestellung oder die Erweiterung, die Notwendigkeit der Erweiterung beim Orchester immer da ist. Es gibt viele Orchester, die das nicht machen, aber die deutschen Rundfunkorchester haben diesen Auftrag und auch doch viele von ihnen auch eine gewisse Leidenschaft für diese Experimente. Und ich muss sagen, das ist auch ein bisschen unsere Rolle, dass wir das voranbringen. Ja? Und irgendwann sedimentiert sich das und irgendwann spielen auch Orchester, die sonst nicht so experimentelle Musik spielen, solche Werke. Ja? Das sind vielleicht Prozesse und ich habe schon das Gefühl, dass wir eine gewisse Vorreiterrolle haben.
Also wenn man jetzt so über die beiden Orchesterkonzerte spricht, dann gewinnt man schon den Eindruck, dass in diesem Jahr hier die Experimente stattfinden. Sonst war das ja eher in den Ensemblekonzerten der Fall.
Das stimmt, auf gewisse Weise sind die Experimente eher im Orchesterkonzert und die Ensemblekonzerte haben sehr partiturorientiertes Repertoire auf dem Programm. Das hat verschiedene Gründe. Also das Werk von Alberto Posadas ist nun abendfüllend und Alberto Posadas hat eine gewisse Schreibweise, die einfach einen bestimmten Konzertrahmen mit sich bringt. Insofern ist das Klangforum-Konzert schon mal nicht für Experimente prädestiniert. Bei den anderen Programmen ist es so, dass sich die Experimente vielleicht eher ein bisschen im Hintergrund befinden und nicht so klar und deutlich zu sehen sind. Also die kanadische Komponistin Nicole Lisée hat schon einen sehr ungewöhnlichen Zugang zum Ensemble und arbeitet mit ganz alten elektronischen Geräten, auch ganz altes elektronisches Spielzeug aus den 70er, 80er Jahren ist dabei. Also da gibt es schon auch sowas, was aufbricht. Auch Gordon Campe hat die Musiker gebeten, die Lieder zu singen, die, mit denen sie zum Schlafen gebracht worden sind. Das ist auch so ein persönlicher Bezug zum Ensemble. Ja, oder Marc-André, diese Erkundung von dem Hall von Kirchenräumen, das hat schon auch was sehr Versponnenes und sehr, ja, also jetzt im guten Sinne Esoterisches, im Sinne von wirklich entlegen oder also im Sinne eines Wissens, zu dem nur wenige Leute Zugang haben. Dass sich das im Konzert dann anders erfüllt, ist auch klar. Das sind dann in der Darbietungsform konventionelle Ensemblestücke, aber das Ungewöhnliche liegt eher im Entstehungsprozess oder wie der Komponist darüber nachgedacht hat.
Neben den Orchester- und Ensemblekonzerten ist bei den Donaueschinger Musiktagen natürlich auch wieder der Jazz vertreten. Mit der Now Jazz Session am Samstagabend. Die Künstlerinnen und Künstler kommen in diesem Jahr aus Wien und Berlin. Nina Polaschek gibt einen Ausblick auf den Jazz in Donaueschingen.
Rdeča raketa heißt übersetzt rote Rakete. Majo Sojnik stammt aus Slowenien. Matthias Schelanda ist Kärntner Slowene. Beide leben in Wien und arbeiten seit vielen Jahren als Duo zusammen. Gerne arbeiten sie auch mit Literatinnen oder auch mit der Videokünstlerin Billy Reuss. Elektronik, Noise, ihre Stimmen, sie nehmen inzwischen sogar einen stärkeren Raum ein als ihre akustischen Instrumente Blockflöten und Kontrabass. Zusammen mit Billy Reuss werden sie einen Teil der Now Jazz Session bei den Donaueschinger Musiktagen gestalten. Alle drei sind zentrale Mitglieder der Wiener Experimentalszene. Eigene Texte, Sprache, analoge wie digitale Klänge, Field Recordings. All dies fließt ein in ihre Musik. Und diese folgt klaren Konzepten, die in gemeinsamer Probenarbeit entwickelt werden.
Das ist auch etwas, was ich sehr schön finde bei Rdeča raketa, weil es hat immer was zu tun mit was Visuellem oder visueller Inspiration oder Literaturinspiration unserer Musik. Also wir haben in Vergangenheit einige Stummfilme zum Beispiel vertont, was wir beide sehr spannend finden. Wir haben auch Musik für Film komponiert, wir haben Musik für Theater komponiert und für Tanz. Ich mag gern mit Matthias so übergreifen, über verschiedene Genres zu arbeiten. Esta es la filosofía del territorio.
Maja Osojnik spielt diverse elektronische Kleinteile, ein erweitertes altes DJ-Set mit Effektgeräten. Gefüllt sind ihre Datenbanken mit unzähligen Files, die sie im Laufe der Jahre aufgenommen hat. Sie singt und rezitiert zudem. Matthias Schelander spielt Laptop und Modular-Synthesizer. Auch er hat im Laufe der Jahre ein umfangreiches Klangarchiv aufgenommen, auf das er zurückgreift. Improvisation und klare Form. Für das Duo ist beides wichtig. Im Rahmen der Now Jazz Session wird Rdeča raketa wieder in einer Trio-Kooperation auftreten. Und zwar mit der Videokünstlerin und Musikerin Billy Reuss. Billy Reuss ist selbst Musikerin. Ihr Material, mit dem sie visuell spielt, ist oft klanggebunden. Wenn Billy Reuss eine Audioquelle in ihren Videoeingang spielt, entstehen meist sehr abstrakte Bilder. Diese morpht sie mit konkreten und umgekehrt. Oft zerbröseln diese, wechseln organisch in Abstraktes oder lassen Konkretes abstrakt erscheinen. Auch sie spielt mit Assoziationsfeldern, mit Atmosphäre, aber auch mit reiner Form, Farbe und Struktur. Ganz wie die beiden Musiker auch.
Wir werden schlafen, das Dasein und Wegsein auflösen, die Ahnung warten lassen und werden vom fallenden Schnee gedampft.
Irgendwie finde ich sehr spannend, wie kann man gewisse Stimmungen schaffen oder ja, wirklich so Klangräume öffnen und schon kontextualisieren, aber nicht illustrieren. Also uns geht schon so um einen gewissen Bogen zu schaffen und Verlauf durch verschiedene Räume zu gehen, wo sich dann ein gewisser Raum findet oder ein gewisser Punkt findet, wo dieser Text nach vorne kommt und einen Gewicht beginnt zu bekommen.
Basis für ihren Auftritt in Donaueschingen wird ein eigener Text. In Waiting It Out thematisiert Maja Osojnik die aktuelle Welt der Missverständnisse, des Aneinander-Vorbei-Kommunizierens wider Willens per WhatsApp und anderen schnelllebigen Kommunikationsformen heute. Doch sie bezieht sich dabei nicht nur auf menschliche Beziehungen, sondern befragt auch das Verhältnis des eigenen Ichs zur Gesellschaft. Das Projekt ist eine Fortsetzung ihres Albums »Wir werden«. Wir werden, ein Ausschnitt. Im Rahmen der Now Jazz Session der Donaueschinger Musiktage morgen werden Maja Osojnik und Matthias Schelander das Duo Rdeča Raketa gemeinsam mit der Wiener Videokünstlerin Billy Reuss dieses Projekt fortsetzen. Teil 2 steht unter dem Titel Waiting It Out. Der Berliner Schlagzeuger und SWR-Jazzpreisträger 2017 Christian Lillinger ist bekannt als hochenergetischer Spieler, dem es kaum komplex genug sein kann. Doch Komplexität und Dichte ist für ihn mehr als nur Show. Er spielt nicht nur hochvirtuos, sondern wohldurchdacht. Sein Projekt Open Form Society hat er zunächst als reinen Tonträger konzipiert, um es nun im Rahmen der Now Jazz Session erstmals live auf die Bühne zu bringen. Der Titel orientiert sich an Karl Poppers Idee einer offenen Gesellschaft, einem Gegenentwurf zu totalitären Systemen. Was bedeutet dies für ihn auf die Musik übertragen?
Zu kommunizieren, in der Lage sein, kritisch den anderen gegenüberzustehen und ja, aufeinander einzugehen und einen Konsens zu finden und eine Schnittmenge.
Natürlich ist sich Christian Lillinger bewusst, dass er als Bandleader durchaus eine gewisse Chefposition innehat. Schließlich ist auch er es, der die Ideen und das Konzept des Projekts entwickelt hat.
Ich wusste genau, dass ich das halt in autark weiterentwickeln lassen möchte. Sprich, dass ich komponiere und dann aber mir trotzdem Zeit nehme, den Interpreten als solches mit einzubeziehen. Nicht nur zu diktieren, was er zu machen hat, sondern auch, welche Entscheidungen möchte er fällen in der Variation, in Improvisation und so weiter. Ne? Also klar gibt es den klaren Stamm der Komposition als solche, aber trotzdem gibt es formal Sachen, die ich denke, die durch demokratische Verfahren innerhalb des Prozesses perfekt gemacht werden können, weil der Interpret hat ja auch was zu sagen.
Christian Lillinger ist ausgebildeter Jazzschlagzeuger. Doch seine Welt ist weit offen. Intensiv beschäftigt er sich auch mit zeitgenössischer komponierter Musik. Auch mit seinen Musikerkolleginnen und Kollegen wird über Boulez, Feldman und Co. diskutiert, die Musik analysiert. Form und Struktur sind ihm zentrale Elemente in seinem kompositorischen wie improvisatorischen Denken. Rhythmische Komplexität dient dabei nicht nur, Formprozesse zu entfalten. Auch klangliche Aspekte werden hiervon beeinflusst. Langsam sich entwickelnde Prozesse und Strukturverläufe in hoher Dichte.
Mir mir war die Fragestellung der Form, auch der Rahmung wichtig. Also wie lasse ich das denn halt auch beim Hörer sozusagen wirken, das Ganze? Ne? Es gibt ein Stück, das heißt Laktat, es geht halt so ziemlich klar los, ein Motiv, dann kommt das zweite Motiv, dann kommt wieder das erste Motiv und dann fängt es an, auseinanderzubrechen und es basiert dann schon auf so einer Art Puls. Und dann werden Septonen dagegen gestellt und dann fängt es an, autark zu werden auf diesem Puls. Und langsam wird es immer intensiver. Und dann war die Fragestellung, wie intensiv kann es dann noch werden? Und am Ende ist der Zerfall nicht nur musikalisch und rhythmisch, sondern auch digital.
Nina Polaschek mit einer Vorschau auf die Now Jazz Session bei den Donaueschinger Musiktagen. SWR 2 Donaueschinger Musiktage 2019. Ein Konzert war heute in Donaueschingen bereits zu hören. Um 18 Uhr spielte der Pianist Joseph Houston ein Konzert, dessen Programm von einem Computer zusammengestellt wurde. Curator heißt die verantwortliche Software mit AI für Artificial Intelligence. Björn Gottstein, was ist das für ein Programm?
Der Curator ist ein Projekt, das über mehrere Jahre entstanden ist, im Rahmen eines Forschungsprojektes, wo wir uns gefragt haben, was ist das Kuratieren der Zukunft in der neuen Musik? Und für mich war klar, dass bestimmte technische Voraussetzungen auch befragt werden müssen. Und so bin ich eben auf diesen Programmierer Nick Collins von der Durham University gestoßen, der schon seit langem eine Software arbeitet, die auf der einen Seite Machine Learning macht und dann aber auch aus diesen gelernten Ergebnissen heraus Bewertungen abgeben kann. Als ich auf ihn zugegangen bin, war er sehr interessiert, das im Rahmen der neuen Musik zu machen. Das war aber auch klar, wir müssen, damit die Maschine konsistent lernt, ein Werkkorpus definieren, der ja eine gewisse Stimmigkeit oder eine gewisse Eingrenzung mit sich bringt. Und so haben wir uns entschieden, dass wir sagen, es soll um Klaviermusik gehen. Und dann musste ich 100 Werke zeitgenössischer Klaviermusik auswählen. Und es war Nick Collins' Idee, dass wir dem Computer eine gute Welt vorgaukeln, in der die Hälfte aller Stücke von Frauen kommen, sodass ich 50 Werke von Männern und 50 Werke von Frauen ausgewählt habe. Also war wirklich eine ganz schöne Arbeit, aber es ist gelungen. So, als das Programm fertig war, haben wir das ein bisschen getestet. Es gab sehr lustige Tests, auch mit zum Beispiel Musik von Franz Schubert, die der Curator überraschenderweise ganz schlecht fand, weil er eben nicht gelernt hat, dass auch das gute Musik sein darf oder kann. Und als wir wussten, es funktioniert, haben wir eine Ausschreibung gemacht. Und es haben sich glücklicherweise wirklich viele Leute gemeldet. 93 Einsendungen. Ich hatte gedacht, es gibt eine größere Ängstlichkeit in Bezug auf die Bereitschaft der Komponisten, sich von einer Maschine bewerten zu lassen. Und dann hat der Computer gehört. Und was schön ist, ist, der Computer hat anders ausgewählt, als ich, glaube ich, ausgewählt hätte. Ich hätte zumindest, sagen wir mal, so diese drei Stücke nicht als dieses Dreierpaket so gewählt. Und das ist für mich, muss ich sagen, die wichtigste Erfahrung. Es ist möglich, so eine Entscheidung herbeizuführen, die eine gewisse Legitimität hat in Bezug auf ästhetische Wertigkeit. Das, was zu hören ist, wird interessante Klaviermusik sein. Und die habe ich nicht ausgewählt und ich hätte sie auch nicht ausgewählt. Aber ich habe einen Weg gefunden, um all meine persönlichen und wie auch immer gearteten Befindlichkeiten, zumindest im Moment der Entscheidung, auszuschalten. Klar musste ich diese 100 Stücke auswählen. Aber zu sehen, dass die technischen Möglichkeiten so weit gereift sind, dass ein sinnvolles Konzert zustande kommt, ist für mich eine total tolle Erfahrung. Und keinster Weise wird mich diese Software abschaffen, aber es ist ein interessanter Gesprächspartner für mich.
Das Konzert mit dem computerkuratierten Programm ist morgen noch einmal zu hören. Um 10 Uhr am Vormittag spielt der Pianist Joseph Houston im Museum Art Plus in Donaueschingen. Heute Abend gibt es bei den Musiktagen noch ein Spätkonzert. Um 23 Uhr stellt Soté, dahinter steht der iranische Musiker Atta Ebtekar, sein Album Parallel Persia vor. Daraus hören wir jetzt den Track Trans Falls. Donaueschinger Musiktage 2019. In SWR 2 blickten wir voraus auf das Festival, das nun gleich nach den 20 Uhr Nachrichten beginnt. Lydia Jeschke begrüßt sie dann live aus der Barsporthalle zum Eröffnungskonzert. Dieses Konzert können Sie, wenn Sie wollen, auch sehen im Video-Livestream auf swrklassik.de. Dort finden Sie auch das Online-Special mit Beiträgen und Informationen rund um die Musiktage. Am Mikrofon war Michael Repan. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.